Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Ob es der Klimawandel ist, neue Impfstoffe oder die Seuchen, gegen die diese Serien helfen sollen, die großen Themen unserer Zeit werden zwar wissenschaftlich gründlich erforscht, aber was dabei an Fakten herauskommt, wird mit immer wieder überraschender Heftigkeit angezweifelt. Dagegen kann, wenn es gut läuft, eine Portion Science-Busters helfen. Das Wissenschaftskabarett, das feiert in diesem Jahr seinen 15. Geburtstag und da hat dazu ein Buch herausgebracht mit dem wunderbaren Titel »Wissenschaft ist das, was auch dann gilt«, wenn man nicht daran glaubt. Ich bin jetzt mit dem österreichischen Kabarettisten Martin Puntigam verbunden. Hallo, herzlich willkommen, Herr Puntigam.
Hallo, schönen guten Morgen aus Wien.
Guten Morgen. Sie haben ja selbst, bevor Sie ganz Kabarettist wurden, mal Medizin studiert. Hatten Sie da schon eine Ahnung, dass man mit Humor vielleicht doch besser aufklären und sogar helfen kann als mit trockener Wissenschaft allein?
Naja, Ahnung habe ich nicht gehabt, dass Humor hilft, sondern das hat mir ja schon durch mein bisheriges Leben bis dahin geholfen. Also ich habe schon gewusst, dass das Leben angenehmer ist, wenn man es mit Humor fassen kann. Dass ich dann später allerdings so in den Fokus als Rosa Master of Ceremony der Wissenschaftskommunikation rücken werde, da habe ich noch keine Ahnung gehabt damals.
Was war denn die Grundidee, als das vor 15 Jahren losgegangen ist mit den Science Busters? Was wollten Sie da eigentlich machen?
Nein, in Wirklichkeit war es das österreichische Beamtendienstrecht schuld dran, weil Heinz Oberhommer ist emeritiert worden, pünktlich mit 65 Jahren und hat aber das Gefühl gehabt, er möchte sich jetzt noch nicht in seinen Schuppen einordnen lassen und warten, bis er ablebt, sondern er möchte der Welt von Wissenschaft erzählen, wie faszinierend ist, wie wichtig das ist und dass es besser ist, dass man sich damit auskennt, weil seit 250 Jahren Naturwissenschaften alles bestimmen, was unser Leben relevant macht. Und ob man das jetzt mag oder nicht, ob man dagegen schreit oder nicht, ist völlig egal. Es ist so und da ist es doch besser, man kennt sich damit aus, zumal das ja wirklich wunderbar faszinierend und interessant ist. Deutlich interessanter als alle Heilsgeschichten zusammen.
Sie arbeiten ja da gegen Skeptiker an, aber sitzen die nicht auch in den eigenen Reihen? Also so verständlich und mit Humor Wissenschaft zu vermitteln, das ist ja unter Wissenschaft komischerweise gar nicht so gut angesehen. Woran liegt denn das?
Ja, da muss man erstens einmal den Begriff Skeptiker präzisieren. Also das, was Sie in der Öffentlichkeit als Impfskeptikerin oder Wissenschaftsskeptikerin bezeichnet, das sind oft entweder Menschen, die keine Ahnung haben oder die Angst haben oder die zu faul waren zu fragen oder zu faul sind zu lesen oder zu studieren oder halt mit der Unwissenheit und der Angst Geschäfte machen. Also das hat mit Skeptizismus überhaupt gar nichts zu tun. Innerhalb der Wissenschaftscommunity, zu der ich ja nicht gehöre, ich bin ja immer Kabarettist gewesen, ganz kurz nach dem Medizinstudium, das waren ja nur 4 Semester in Wirklichkeit und vor der ersten großen Prüfung habe ich mich dann geschlichen ins Kabarett. Das kommt unter anderem wahrscheinlich daher, dass Forschen sehr aufwendig und anstrengend ist und man muss sehr lange, sehr geduldig, sehr präzise arbeiten und dann weiß man viel. Und dann ist es sehr schwierig, von dem vielen Wissen, das man sich in einem Fachgebiet erarbeitet hat, was wegzulassen aus Angst, dass es dann falsch wird. Deshalb ist das ja ein eigener Beruf mittlerweile, Wissenschaftskommunikator, Kommunikatorin, weil das gar nicht so einfach ist, zu kürzen und wegzulassen. Weil mit jeder Kürzung wird es ein bisschen weniger ganz richtig und man muss sich halt Mühe geben, rechtzeitig zu bremsen, bevor es beginnt, falsch zu werden. Und das ist viel Arbeit und viel Mühe, die muss man sich unter Umständen nebenbei machen, weil es eben im akademischen Betrieb, dem Vernehmen nach, gar nicht so hoch angesehen ist, dass man die Öffentlichkeit auch über das aufklärt, was man denn so herumforscht. Wobei man sagen muss, das ist nicht zuletzt durch unser segensreiches Wirken in den letzten 15 Jahren besser geworden.
Ist klar. Ja, jetzt war es ja während der Pandemie so, dass Wissenschaftler auf einmal viel mehr in der Öffentlichkeit standen und auch wahrgenommen wurden. Manche waren ja richtige Medienstars. Aber das kam dann auch wieder nicht so gut an. Und viele Wissenschaftler haben sich dann auch gegenseitig widersprochen. Würden Sie sagen, dass so in den letzten Corona-Jahren jetzt die Wissenschaftlichkeit auch nochmal besonders gelitten hat?
Ganz im Gegenteil. Also Widerspruch in der Wissenschaft ist ja eigentlich Teil des Konzepts. Es ist vielmehr das große Problem, dass das Konzept Wissenschaft in den letzten Jahrzehnten viel zu wenig bekannt gemacht und popularisiert worden ist, weil es natürlich eine ganz eigene Art ist zu denken und die Welt zu sehen und auf den Prüfstand zu stellen. Und wenn man das weiß, ist Widerspruch einmal überhaupt kein großes Hallo, sondern dann ist kein Widerspruch ein großes Hallo in der Wissenschaft. Also das ist nochmal, wenn man sagt, die Wissenschaftler, die widersprechen sich ja selber, dann hat man noch nicht sehr viel verstanden von Wissenschaft. Dann kann man was sagen, weil man kann immer was sagen, aber man, wie soll man sagen, man erhöht dadurch den Anschein der eigenen Kompetenz nicht rasant. Und auf der anderen Seite haben Sie so viele Leute mit Wissenschaft beschäftigt. Es gibt so viele Wissenschaftskommunikationskanäle mittlerweile. Also seit wie wir angefangen haben, sind wir auf die Bühne gegangen mit Live-Shows. Dann hat es eine Radiokolumne gegeben. Irgendwann haben wir ein Buch geschrieben. Aber mittlerweile gibt es YouTube-Kanäle, die von einem der neuen Mitglieder der Science Busters befüllt werden. Es gibt einen Podcast. Es gibt Fernsehshows seit vielen Jahren. Also es gibt so unendlich viele Möglichkeiten, wenn man schaut, wie über Wissenschaft geredet wird und da leicht verständlich geredet wird, dass einzelne Hahnenkämpfe, wenn es die denn wirklich gegeben hat, da eigentlich nicht groß ins Gewicht fallen. Also ich glaube, dass die Wissenschaft nicht gelitten hat, sondern viel mehr profitiert hat davon. Und es bleibt uns ja auch gar nichts anderes übrig. Und ganz kurz noch zum Schluss, wenn man sagt, es sind manche Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen Popstars geworden, dann ist das schön. Ich finde das ja gut, wenn einmal über Wissenschaft geredet wird und nicht über irgendwelche anderen Banalitäten in den Weltnachrichten. Aber im Vergleich zu dem, wie populär etwa Albert Einstein Anfang des letzten Jahrhunderts war, da ist das regionale Aufmerksamkeit, die diese Wissenschaftler bekommen haben und hat mit der Popstar-Popularität von damals gar nichts zu tun. Also da müssen wir uns noch gehörig anstrengen, dass wir wieder dorthin kommen.
Müssen Sie noch viele Kabarettprogramme machen. Aber abgesehen davon, Sie haben ja gesagt, ist diese Skeptiker, wenn man beim Thema Impfen mal bleibt, die haben sich einfach nicht richtig informiert. Aber mir kommt es manchmal vor, wenn man mit solchen Leuten ins Gespräch kommt, ob das der Klimawandel oder das Impfen oder was auch immer ist, dass die eigentlich so, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, einen dann mit so Pseudo-Fakten irgendwie bombardieren. Die glauben ja tatsächlich, dass das, was sie haben, auch Fakten sind, mit denen sie gegenargumentieren können. Was sagen sie denen? Mir fällt dann immer die Kinnlade runter und ich weiß dann gar nicht mehr, was ich sagen soll.
Na, es ist ein bisschen schwierig, weil Glauben ist ja eigentlich vor Wissen institutionell festgelegt worden. Also Glauben gibt es schon viel länger. Das sind dann die Religionen geworden. Und es ist noch nicht so lang her, dass Religionen im wissenschaftlichen und gesellschaftspolitischen Alltag so wenig zu sagen haben wie heute. Das sitzt natürlich tief und wir Menschen sind ja, wenn ich der Evolutionsbiologie, die mir erzählt worden ist, glauben möchte und das möchte, sind ja angewiesen darauf, dass wir Sachen glauben. Also wir können ja nicht alles wissen und müssen immer wieder mal Annahmen treffen, wie das in der Wissenschaft heißt. Das heißt, was zu glauben, ist ja noch nicht grundsätzlich was Schlechtes und man muss ja auch an irgendwas glauben, dass man Erfolg hat, dass unser Buch sie millionenfach verkaufen wird zum Beispiel, kann man ja glauben. Aber dann muss man es halt mit den Fakten abgleichen und dann kommt man unter Umständen zu ein bisschen einem wahrhaftigeren Ergebnis. Aber das ist ja der große Service unseres Buchs, dass die Wissenschaft eben auch dann gilt, wenn man nicht dran glaubt. Das ist ein Gratis-Service für alle. Also egal, woran man glauben möchte, Homöopathie, TCM, Psychoanalyse, Astrologie und irgendwelche Verschwörungserzählungen, egal welchen Quatsch, die Wissenschaft gilt trotzdem.
Das muss man jetzt auch nochmal sagen, das Buch ist wirklich eine schöne Mischung aus Fakten und sehr schönen Geschichten und Anekdoten dazu. Eins zum Beispiel, da ist ein Zitat, wenn es vorne juckt und hinten beißt, nimm Klosterfrau Melissengeist. Das bringt zwar nichts bei Infektionen, aber Sie erzählen dann im Buch, dass Nonnen tatsächlich bei der Impfstoffentwicklung eine Rolle gespielt haben. Wie das denn?
Ja, also HPV ist ja wirklich eine der großen Erfolgsgeschichten der Impfstoffentwicklung, weil es gelungen ist, ein Virus zu identifizieren, das Krebs auslösen kann. Und es gibt eine Impfung und wenn man rechtzeitig impft, ist man gefeit vor dieser Krebserkrankung. Das ist ja ein Riesenerfolg. Und auf die Spur ist man dem gekommen, weil auffällig viele Nonnen, also Klosterschwestern, schon Ende des 19. Jahrhunderts keinerlei Gebärmutterhalskrebserkrankungen aufgewiesen haben, aber Leute, die sexuell aktiv waren, also Frauen in dem Fall, schon. Und dann hat man das untersucht und lange, bevor man natürlich gewusst hat, was ein Virus ist und die Zelle genau beschrieben hat, ist man dann draufgekommen, dass es da einen Zusammenhang geben muss. Und Harald Zurhausen, wenn ich den Namen richtig wiedergebe, ein deutscher Mediziner, der dann später den Nobelpreis gewonnen hat, oder Virologe, der hat dann den Zusammenhang eindeutig feststellen können, dass das humane Papilloma-Virus, dass das verantwortlich ist für eine Vielzahl von Krebsen, unter anderem Gebärmutterhalskrebs. Aber das ist die schlechte Nachricht, es fühlt sich auf allen Schleimhäuten wohl, aber die gute Nachricht ist, man kann auch Buben dagegen impfen, also Jungen, wie man bei Ihnen sagen würde. Und dann sind die gefeit davor. Also da haben die Beobachtung von Klosterschwestern, damals hat es ja, muss man ehrlicherweise sagen, auch noch viel mehr gegeben. Also heute ist es ja schon ein bisschen eine Aufgabe, eine Klosterschwester zu beobachten oder gar mehrere auf einen Haufen, aber damals war das noch leichter. Und da hat man dann die richtigen Schlüsse gezogen. Und noch ein Fun Fact, weil unser Buch ist ja gespickt mit Smalltalk-Hilfen, damit man immer wieder mal was sagen kann, wenn man Menschen gegenübersteht, die man kaum kennt oder nicht leiden kann, aber trotzdem was reden möchte. Möglicherweise ist der Wolperdinger durch die Beobachtung von an HPV erkrankten Hasen entstanden. Dort heißt es ein bisschen anders, das heißt Kaninchen, Papilloma virum, weil es ja keine Menschen sind, also heißt nicht Humanes. Und denen wachsen dann komische Verwachsungen aus dem Gesicht, die sie teilweise am Fressen hindern. Und das gilt als eine der möglichen Quellen für die Entwicklung von so Kombinationstieren wie dem Wolperdinger.
Also eine super Fundgrube, dieses Buch, Martin Puntigam. Vielen Dank für dieses Gespräch. Alles Gute nach Wien.
Danke vielmals.
Schönen Tag. Und das Buch der Science Busters ist unter dem Titel Wissenschaft ist das, was auch dann gilt, wenn man nicht dran glaubt, beim Hansa Verlag erschienen. Und die Science Busters sind auch im Oktober in Österreich auf großer Tournee.